Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Radioakademie.
Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Radioakademie mit Pater Karl Rahner zum Thema Warum ich ein Christ bin. Am Mikrofon begrüßt Sie Pater Eberhard Germingen. Heute geht es Pater Karl Rahner um die Frage, ob man Christ auch ohne Kirche sein könne, und er verneint dies. Und er stellt sich der Frage, welche Herausforderung dann damit verbunden ist. Hören Sie eine Aufzeichnung von Pater Karl Rahner im Wiener Zentrum Leins der Gesitten.
Ich möchte das Denken und die freie Entscheidung nicht sozialisieren, Verstand und Freiheit bei einem Kollektiv abliefern. Aber ich kann mich nun einmal auch nicht so wichtig nehmen, dass mir meine eigene Überzeugung dann noch wirklich radikal wichtig wäre, wie es dem Glauben einer als totaler Lebensentscheidung eigen sein muss, wenn diese meine Überzeugung von vornherein und nur die meine sein wollte. Wenn Religion das Eigentlichste und das Ganze des Menschen meint, dann kann sie gar nicht von vornherein bloß das Individuelle und das Innerlichste des Menschen allein meinen wollen. Religion muss meine eigene und freie Überzeugung sein, muss in der innersten Mitte meiner Existenz erfahren werden können. Aber diese Existenz findet sich selber nur in einer Gemeinschaft und Gesellschaft, indem sie sich gebend und empfangend öffnet. Überdies ist ja das Christentum eine geschichtliche Religion, bezogen auf den einen Jesus Christus. Aber von ihm habe ich doch nur durch die Kirche und nicht anders gehört. Ich kann mir darum kein privatistisches Christentum leisten, das seine eigene Herkunft verleugnen würde. Ich muss diese geschichtliche Herkunft meines Christentums durch meine eigene Kirchlichkeit bezahlen. Damit sind natürlich noch längst nicht alle Gründe für die Kirchlichkeit eines Christen genannt. Noch nicht einmal vielleicht die wichtigsten, aber das mag hier nun genügen. Ein solcher kirchlicher Christ weiß natürlich um die Geschichtlichkeit der Kirche. Er weiß darum auch um all das Menschliche, allzu Menschliche und Unmenschliche, das in dieser Geschichte der Kirche an Haupt und Gliedern geschehen ist, in Vergangenheit und in Gegenwart. Ein Christ, der an die echte Herkünftigkeit der Kirche von Jesus Christus und darum an ihr Wesen als das Grundsakrament des Heiles für die ganze Welt glaubt, kann sich bei dieser nur zu oft allzu menschlichen Geschichte der Kirche nicht so unbefangen wie bei anderen geschichtlichen Gebilden darauf berufen, dass es eben um eine Geschichte von armen Menschen sich handle, die sich überall auf der Bühne der Weltgeschichte furchtbar schrecklich aufführen und aufgeführt haben. Der Christ muss natürlich hoffen und erwarten, dass der Sieg der Gnade, den die Kirche auch in ihrem eigenen Erscheinungsbild verheißen soll, mit strahlenderem Glanz in ihrer eigenen Geschichte offenbar werde. Darin aber diese Offenbarung, die nur der grämliche Menschenverächter aus Grundsatz übersehen kann. Aber der Christ würde wünschen, dass dieser göttliche Glanz erheblich deutlicher sei. Der Christ wird diese, seine bescheiden machende Erfahrung, realistisch als Tatsache hinnehmen, auch wenn er sie nicht ganz erklären kann. Und noch weniger rechtfertigen darf in einem billigen Triumphalismus, wie man das Gemeinde auf dem letzten Konzil genannt hat. Da aber ein ehrlicher Christ, der sich selbst als armen Sünder erkennt, seinen eigenen Beitrag an dieser Verdunklung der Erscheinung der Kirche leistet, wird er gewiss nicht pharisäisch aus dieser Verdunklung ein Recht ableiten, sich von dieser Kirche der Sünder zu distanzieren. Recht auf Kritik hat er natürlich immer. Eine letzte Identifikation mit dem Grundwesen der Kirche, die dieser Kirche nie verloren ging oder geht, bedeutet ja kein Einverständnis mit allem und jedem, was in dieser Kirche getan wurde oder getan wird. Auch nicht mit allem, was die Hierarchie oder der Papst tun. Und auch nicht mit allem und jedem, was in der Kirche als offizielle Lehre vorgetragen wird. Für mich ist zwar das eigentliche Dogma der Kirche eine schlechthin verpflichtende Größe. Und ich musste als Christ und als Theologe gar nicht selten mit einer gewissen Anstrengung des Geistes und des Herzens fragen, was mit einem bestimmten Satz, den das kirchliche Lehramt als Dogma vorträgt, eigentlich gemeint sei, um eine Zustimmung ehrlich und ruhig leisten zu können. Ich habe aber in meiner eigenen Lebensgeschichte keinen Fall erlebt, in dem mir dies nicht möglich gewesen wäre. Wenigstens dann nicht, wenn ich mir auch bei solchen Dogmen klar machte, dass sie alle nur mit einem ihrem Richtungssinn auf das Mysterium Gottes selbst richtig verstanden werden, dass sie immer in einer auch geschichtlich bedingten Gestalt auftreten, immer unvermeidlich mit gewissen Amalgamen verbunden sind, die nicht eigentlich zu ihrem Aussageinhalt gehören und diesen doch missverständlich machen können, dass diese Dogmen in ihren Formulierungen auch Sprachregelungen sind, die von der gemeinten Sache her nicht immer gerade so sein müssten, wie diese Sprachregelung vom kirchlichen Lehramt verbindlich vorgeschrieben ist. Anders ist es aber bezüglich dieser oder jener relativ untergeordneten Lehre, die auf dem Gebiet der Exegese, der systematischen Theologie, der Moraltheologie vom römischen Lehramt vorgetragen wurde oder vorgetragen wird, als amtliche Lehre mit dem Anspruch verbindlich, wenn auch nicht definierend zu lehren. Es kommen wohl auch heute noch sachlich unberechtigte administrative Maßnahmen vor, durch die die legitime Meinungs- und Forschungsfreiheit der Theologen ungebührlich eingeschränkt wird. Man kann aber solchen Engen in der faktischen Kirche auch nicht von vornherein dadurch begegnen wollen und abhelfen wollen, dass man das Lehramt vor das Dilemma stellt, entweder das reine Dogma allein zu verkünden und zu schützen oder einfach ganz zu schweigen. So einfach ist es eben nicht. Und darum bleibt dem Theologen nichts übrig, als nach Kräften dahin zu wirken, dass solche Fehlgriffe der amtlichen Lehrinstanzen faktisch möglichst selten passieren, auch wenn es kein a priorisches Rezept für eine völlige Vermeidung gibt und im Übrigen solche Fehlgriffe in Geduld unter jene Mängel und Sünden zu rechnen sind, die in der Geschichte der Kirche der Sünder nie fehlen werden. All das aber berührt im Letzten die Kirchlichkeit eines Christen und Theologen in seinem eigentlichen existenziellen Verhältnis zur Kirche nicht. Ich kann zwar verstehen, dass es Christen gibt, die sich von ihrem Gewissen her legitimiert oder sogar verpflichtet fühlen, aus der Kirche auszuwandern, genauso wie ich vielen Menschen ein gutes Gewissen zu Handlungen auf dem Gebiet des Sittlichen zubillige, die mein Gewissen für mich und an sich schlechthin verwirft. Aber darum bleibt für mich die Kirchlichkeit meines Christentums und auch meiner Theologie dennoch selbstverständlich. Diese Möglichkeit eines legitimen Ausgleiches gibt es natürlich nicht nur auf dem Gebiet der kirchlichen Lehre, sondern erst recht bezüglich der Teilnahme am kirchlichen Leben. Wenn man genauer zusieht, kann man feststellen, dass die amtlichen Normen für das kirchliche Leben auch in der katholischen Kirche dem Christen einen außerordentlich weiten Spielraum für die individuelle Gestaltung seines christlichen Lebens einräumt. Das Haus der Kirche ist viel weiter und längst nicht nur aus den Räumen bestehend, die eng und stickig sind. Man sollte zwar die Bedeutung, die religiöse Kraft und selbst eine gewisse theologische Normativität der Volksfrömmigkeit nicht unterschätzen, die oft viel großartiger ist, mehr von Gott versteht, als ein dünner Rationalismus und bürgerliche Wohlanständigkeit. Aber im Hause unseres Vaters sind viele Wohnungen, unter denen man aussuchen kann, ja muss, wenn man sein eigenes Leben vor Gott verantworten will. Dabei wäre es wünschenswert, wenn die kirchliche Verkündigung und die amtlich eingesegnete Praxis, wie sie im Durchschnittspredigten und Kirchenblättern sich äußert, etwas mehr von der Weite der Kirche und von der Freiheit eines Christenmenschen merken ließen. Man kann zwar kein Vaterland haben, wenn man nicht auch mit seinen Spießbürgern und Nachtwächtern zu leben bereit ist. So ist es auch bei der Kirche. Man darf aber auch den Katholizismus eines bestimmten Landes nicht einfach mit der Kirche überhaupt identifizieren und sie die Enge und Hartherzigkeit eines solchen regionalen Katholizismus entgelten lassen. Aber auch in einer Teilkirche eines solchen Katholizismus, in einem Stück der einen ganzen Weltkirche wird das Wort von Gott und seiner Gnade verkündet, wird seine Vergebung einem zugesagt und der Tod und die Auferstehung Jesu gefeiert, bis er wiederkommt. Mir will scheinen, dass solche, die gar zu sehr an der Kirche zu leiden sagen, ihr eigentliches Wesen und ihr letztes Verhältnis zur Kirche nicht recht verstanden haben.
Das war ein Teil eines Vortrags von Pater Karl Rahner im Jahr 1982, die er in Wien gehalten hat. Am Donnerstag nach Weihnachten kommt der vierte und letzte Teil. Hören Sie nun zum Ausgang den Antwortpsalm vom dritten Adventssonntag. Freut euch und jubelt, in eurer Mitte ist der Herr. Gott ist meine Rettung, ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist mich zum Retter geworden. Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. Dankt den Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, verkündet, sein Name ist groß und erhaben. Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht. Und hiermit verabschieden wir uns. Durch die Sendung hat sie geführt, Pater Eberhard Gemmingen. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.